Im Jahr 612 nach Christus, also vor jetzt 1400 Jahren, sind in unsere Gegend einige irische Mönche gekommen. Und die haben eine geistliche Erneuerung gebracht, die die ganze Gegend verändert hat. Man muss wissen, dass dort mal zwar die Kirche schon da war, also das Evangelium, aber es ist ja so im 4. Jahrhundert nach Christus vor allem eine Staatsreligion gewesen, wo Kaiser und Könige bestimmt haben, was die Menschen für eine Religion haben wollen. Und so ist das Christentum eigentlich sehr fest verbreitet worden. Aber ziemlich bald ist auch das mehr eine äußere Form gewesen von Religion. Einer von denen, der hier mitgekommen ist, mit dem Kolumban zusammen, sind 12 irische Mönche gewesen. Einer hat Gallus geheissen. Und wir feiern ja das Jahr. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen. Eben 1400 Jahre Ankunft der irischen Mönche. Und der Gallus hat ja unserem Kanton sogar den Namen gegeben und der Stadt St. Gallen. Er war einer von denen gewesen. Wenn man seine Geschichte so liest, dann denkt man schon, ja, das sind doch viel so Legenden und Geschichten und Sachen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mich hat es wieder fasziniert, als ich eine kurze Geschichte gelesen habe über ihn. Weil ich glaube, in diesen vielleicht zum Teil auch Legenden ist ein ganz tiefer Kern Wahrheit drin. Und der Mann dahinter war sehr ein interessanter Mann gewesen. Der Kolumban ist, wie gesagt, mit seinen 11 Freunden via Frankreich und dann über Zürich auch in die Gegend von Bregenz am Bodensee gekommen. Und dort hat er, der Gallus, dann immer wieder in der Einsamkeit Gott gesucht. Und die Einsamkeit, der Ort, das ist der Ort, wo heute die Stadt St. Gallen gebaut worden ist. Der Gallus ist dann da geblieben, auch nachdem sein Vorgesetzter, der Kolumban, nach Italien weitergezogen ist. Und der Gallus hat verzichtet auf Geld, Macht und Ehre, weil ihn der lebendige Gott wirklich packt und erfasst hat. Das spürt man. Er hat aus einer tiefen Beziehung gelebt zu dem dreieinen Gott. Das hat ihn unabhängig gemacht und frei von der Meinung von anderen Menschen und hat ihm eine neue Identität gegeben. Spannend ist auch zu sehen, wenn er gerechnet hat mit der unsichtbaren, übernatürlichen Welt, und zwar im Guten, in dem, was Gott tun hat, und auch im Bösen, denn auch in dieser Gegend hat er Sachen erlebt, wo die Menschen irgendwie ihre Götter angebetet hat, wo er also einen geistlichen Kampf gespürt hat. Er hat Wunder erlebt und Heilige, und er hat seine Beziehung zu Gott besonders eben im Gebet, in der Stille gepflegt, mit Beten und Lesen auf Gott. Kein Wunder, dass die Menschen dort mal fasziniert sind von ihm und sie hätten ihn am liebsten zum Bischof gemacht. Er hat aber das abgelehnt. Er hat gesehen, dass das nicht seine Berufung ist. Er hat vor allem den Menschen die Liebesgeschichte von Gott erzählen. Und man hat überliefert 2-3 Beispiele, wenn er predigt hat, zum Beispiel in Arbon oder unter anderem auch im Jahr 615, eben in Konstanz, wo übrigens eben der Bischof dann eingesetzt worden ist und man hat ihn eingeladen für sozusagen die Weihungspredigt. Und es wird berichtet, dass der Gallus, der Menschen, das grosse Weltendrama, das uns die Bibel zeigt, hat können so lebendig vor Augen malen. Nämlich, dass Gott uns Menschen als Gegenüber geschaffen hat. Dass er ungetrübte Gemeinschaft gesucht hat und das Glück im Paradies dort mal zerbrochen ist. Durch Ungehorsam, durch Schuld der Menschen. Er hat beschrieben, wie Gott weggegangen ist mit seinem Volk Israel, damit er wieder können die Beziehung herstellen konnte. Und dann in der Sendung von seinem Sohn Jesus Christus eben die Versöhnung der Welt geschaffen hat. Die Chronik berichtet, dass er beim Erzählen über Jesus, über die Reden, über die Wunder und dann eben über Karfreitag, das Leiden, das Sterben und Ostern, du Verstehung, die Menschen dort am Bodensee so berührt hat, dass sie in Tränen ausgebrochen sind. So eine Sehnsucht hätte er wecken nach Gott, nach der himmlischen Welt. Ich wünsche mir, dass beim alljährlichen, sagen wir fast, Nachdenken über Karfreitag auch wir wieder berührt werden von dem, was Gott da für uns tut. 1400 Jahre später hören wir eigentlich ja die gleiche Nachricht von der Liebe von Gott. In dieser Person Jesus Christus sei sie erschienen. Und der hat sich verwunden lassen und sein Leben hingegeben, damit meine Wunden können heil werden. Ich meine, das Leben uns Wunden schlägt, das haben wir wahrscheinlich alle schon erfahren. Je älter das man wird, desto mehr, glaube ich, merkt man es im eigenen Leben. Dass nicht alles gut ist. Dass es Lasten gibt, die uns drücken. Und vielleicht hast du heute Morgen auch so Lasten mitgebracht. Ich glaube, da am Karfreitag sind sie am richtigen Ort. Wir merken dass Schuld uns bedrückt. Einerseits Schuld, wo andere an uns schuldig geworden sind, aber wenn wir ehrlich sind, auch Schuld, wo wir verschuldet haben gegenüber anderen Menschen. Wir haben andere zum Beispiel auch verletzt und sie haben Wunden bekommen. Nicht nur wir sind verwundet. Das ist vielleicht offensichtlich passiert in unserem Leben oder auch ganz versteckt in unseren Gedanken und in unserem Herzen mit unseren Worten. Da am Karfreitag ist jemand, der die Schuld möchte übernehmen. Und viele von uns kennen das wahrscheinlich im eigenen Leben auch. Wir sind so oft gleichgültig. Brauche ich Gott überhaupt? Ist er wichtig in meinem Alltag? Die Bibel beschreibt das als Auflehnung gegen Gott. Als Nicht-Anerkennen von dem, wie es wirklich ist. Der, der uns geschaffen hat, lassen wir einfach auf der Seite. Fragen nicht nach ihm. Auch da ist jemand an Karfreitag, der die Gleichgültigkeit, die Rebellion mit seiner Liebe überwinden will. Ihr habt es gehört im Text, den ich gelesen habe im Abendmahl. Hunderte von Jahren vor dem Geschehen mit Jesus hat der Prophet Jesaja eigentlich schon beschrieben, was mit dem Jesus passiert. Er hat beschrieben, warum das alles passieren soll. Jesaja hat in seinem Buch mehrere Abschnitte über den sogenannten Knecht Gottes. Man weiss nicht so recht, wer es ist, eine geheimnisvolle, überraschende Gestalt. Und wir haben den Abschnitt aus dem Kapitel 52 und 53 gehört. Und dort fängt er an mit der Aufforderung, schaut an. Die Elternübersetzung, für wahr, tatsächlich, ja was denn? Was ist das Erstaunliche und Überraschende? Die Gestalt, die scheinbar gestraft ist, unansehnlich, verachtet, verletzt, ohnmächtig, ja von Gott verloren, stumm stirbt, die Gestalt soll für mich leiden und sterben. Es heisst in dem Text mehrmals, wir haben gemeint, er sei von Gott verlassen. Er aber hat es für uns tun. Und zumindest in dem Abschnitt, eben im Vers 5, heisst es dann, und das ist ja das Thema der Predigt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr denkt, wir schauen einfach nur die Vers 3 bis 6 kurz an und versuchen, die Hauptgedanken daraus nochmal auf uns wirken zu lassen. Dort heisst es, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt, wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Kann das sein, dass wir durch seine Wunden geheilt werden? Unsere Lebenswunden, das, was wir vielleicht eben auch heute Morgen mitgebracht haben? In dieser Beschreibung von Jesaja macht er eigentlich drei starke Aussagen, wo mir ganz persönlich nahe kommen. Natürlich drei Aussagen, die auch ein Stück zusammenhängen, aber ich habe es versucht, einmal so ein bisschen zu zeigen in diesen drei Stichworten. Er hat unsere Lasten getragen, er hat unsere Strafe erlitten und er hat unsere Rebellion überwunden oder besiegt. Das Erste, er hat unsere Lasten getragen. Im Vers 4 heisst es ja ausdrücklich, er habe unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Es ist das Bild von jemandem, der Lasten auf sich nimmt. Vielleicht wie ein Rucksack oder eben wie das Kreuz, der Balken auf die Schultern. Das Bild jedenfalls von einem, der Lasten auf sich nimmt, die gar nicht seine Lasten wären. Er nimmt sie mir also ab und ich muss sie nicht mehr tragen. Ich darf entlastet durchs Leben gehen. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Lasten. Da sind Krankheit genannt. Es ist Schmerz genannt. Wir dürfen da drin auch Schicksalsschläge sehen. Traurigkeit. Eigene Schwäche. Vielleicht hast du gerade Liebeskummer. Oder jemand hat Sorgen in seinem Geschäft. Genau diese Lasten sind da gemeint. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch das Veteranendenkmal, also für Soldaten, die im Krieg umgekommen sind, wo für den Vietnamkrieg in Amerika aufgestellt worden ist, in Washington. Dort hat sie in einem Park drin eine riesige lange Mauer, eine Betonmauer, wo man eigentlich davor kann vorbeilaufen. Und an ihrer Mauer hat sie so eine Metallplatte, tausende von ihnen eingraviert. Und natürlich kommen jedes Jahr, ja jeden Tag, hunderte, tausende von Menschen dort vorbei. Das Denkmal für die gefallenen Soldaten vom Vietnamkrieg ist 1982 eingeweiht worden. Und in den ersten 15 Jahren haben die Besucher dort an dieser riesen Wand 54'000 verschiedene Gegenstände abgeleitet. Die haben das sicher auch schon gesehen. Jetzt auch wieder, wenn so etwas Schlimmes passiert, kommen ja Menschen, dann das Blümchen an, dann das Kärtchen an. Und in den ersten 15 Jahren haben sie 54'000 Gegenstände abgeleitet dort. Könnt ihr natürlich vorstellen, das sind Menschen gewesen, die eine Beziehung haben, einerseits zu diesen Soldaten. Es kann sein, ein Teddybär, ein Grosskind, das vielleicht ein Foto angetan hat, eine Tochter, die ihren Vater gar nicht kennengelernt hat. Wir kennen das so ein bisschen aus den Medien. Oder vielleicht habt ihr selber, ja, an einem auch schon mal euren Last so ausgedrückt. Das Interessante ist, all diese Gegenstände hat man jeden Tag eingesammelt, angeschrieben und in einem grossen Lagerhaus eingelagert. Und noch heute braucht es jeden Tag etwa eine Stunde für die Parkarbeiter, um die Gegenstände einsammeln und sie tun alles aufbewahren in dieser Lagerhalle. Und einer von diesen Arbeitern dort hat gesagt, es ist schon erstaunlich, das hätte gar niemand erwartet. Und wir wissen gar nicht recht, was machen mit all diesen Gegenständen. Anders anschreiben und ins Lagerhaus. Und das Bild hat mich fasziniert. Das ist ja nichts anderes als Lasten, die Menschen dort ablegen. Und wir müssen es irgendwo in ein Lagerhaus hinein tun und wissen nicht, was machen damit. Und genau da sagt Jesus, er trägt unsere Lasten. Bei ihm dürfen wir sie abladen. Und dann jemand anders trägt sie weiter und nimmt sie auf sich. Wohin mit meinem Schmerz? Mit meinen Sorgen? Mit meinen Ängsten? Mit meinem Leid? Lagert bei dir auch alles seit Jahren in einer grossen Lagerhalle, nämlich in deinem Herz? Jesus lädt uns ein am Karfreitag. Ich träge deine Last. Du darfst sie bei mir abladen. Das Zweite. Er hat unsere Strafe erlitten. Im Vers 5 heißt zu unserem Heil, oder das Wort, das dort gebraucht wird, heißt Shalom, zu unserem Frieden, ist die Strafe auf ihm gelegen. Einige kennen sicher die Übersetzung von Martin Luther, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das ist die Aussage da. Und es wird in dem Text mehrmals wiederholt, auch im ersten Teil vom Vers 5 heißt schon, wegen unseren Verbrechen ist er durchbohrt. Wegen unserer Sünden zermalmt. Vers 6. Gott, der Herr, hat auf ihn die Schuld von uns allen gelegt. Im Vers 7 folgende wird dann beschrieben, dass er wie ein Schaf, wie ein Lamm, wo geschlachtet werden soll, zu dem Opfer hingegangen ist. Das ist natürlich eine Verbindung zum Geschehen am Tempel, dort mal in Jerusalem. Denn man hätte ja müssen für seine Schuld und Sünde ein makelloses Tier, oft ein Schaf, je nach Schuld, im Tempel opfern. Mit dieser Symbolik, dass das, was ich eigentlich verdient hätte, die Strafe, das tut ein Tierli für mich übernehmen. Aber Gott hat schon im Alten Testament darauf hingewiesen, dass das mit diesen Tieropfern nur ein Schatten ist, nur ein Vorbild für das, was dann eigentlich passieren wird, nämlich dass in Jesus Christus Gott selber die Strafe und die Schuld auf sich nimmt. Auf das weist da der Text hin und ist klar der Gedanke in diesen Worten. Karfreitag bedeutet darum, ich muss Konsequenzen von meinen Fehlern, von meinen Verfehlungen, von meiner Schuld und Sünde nicht selber tragen. Die Verletzungen, die ich mir selber und anderen Menschen durch mein Verhalten, meine Entscheidungen, meine Worte, vielleicht auch mein Schweigen zugefügt habe, die können wieder heil werden. Der Tod von Jesus hat also mit meiner Sünde und mit meinen Schulden zu tun. Es gibt ein ganz berühmtes Bild vom weltbekannten holländischen Maler Rembrandt. Es heißt Aufrichtung des Kreuzes. Er hat es 1633 gemalt. Und das Interessante an dem Bild, man sieht ja da im Hintergrund irgendeinen einen religiösen Führer wahrscheinlich, denn dort links, der so ausstützt, das ist ein Soldat, der es aufrichtet, der hinten dran steht auf dem Ross, das Weiße. Aber das Interessante ist auf dem Bild, da ist der Soldat, der hohe Mann, das Ross, der da. Mit dem blauen Hut. Das ist ein Maler. Das ist die typische Kluft von einem Maler. Und der Rembrandt hat also sich selber gemalt. Und er hilft, das Kreuz aufrichten. Und was er damit natürlich will sagen, in dem ganzen Geschehen komme ich vor. Ich bin eigentlich auch dabei gewesen. Das heisst, ich bin mitschuldig. Er hat erkannt, meine eigene Schuld wird da getragen. Darum hat das mit Karfreitag mit mir zu tun. Da ist einer, der mir die Schuld abnimmt und sogar dafür zahlt. Die Strafe und Konsequenzen trägt für mich. Das heisst, mir kann vergeben werden. Da hat jemand meine Schuld gezahlt und ich gehe frei aus im Gericht. Es heisst ja da, sogar die Schuld von uns allen habe ich den Herr auf ihn gelegt. Ist das nicht eine super Botschaft am Karfreitag? Der dritte Gedanke noch. Er hat unsere Rebellion besiegt. Im Vers 6 ist gesagt, wir haben uns alle verirrt wie Schaf. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Aber Gott, der Herr, hat auf ihn die Schuld von uns allen gelegt. Jesus tut also nicht nur meine Lasten abnehmen. Er begleicht nicht nur meine Schuld, sondern er überwindet am Kreuz auch meine Auflehnung gegen ihn, gegen den Schöpfer. Der Bildvergleich hier mit den verirrten Schäfchen will ja nichts anderes sagen, als dass wir Menschen wie Schafe sind, die einfach unseren eigenen Kopf haben. Wir haben das Gefühl, wir wissen schon wie und wo durch und was und wie entscheiden und das Leben gestalten. Wir brauchen doch den Hirt gleich Gott überhaupt nicht. Etwas, was in unserer Welt, in unserer Gesellschaft ich sehr oft antreffe, aber auch in meinem eigenen Herzen doch immer wieder anzutreffen ist. Ich kann es ja gleich ohne. Brauche ich das überhaupt? Ist denn der Glaube so wichtig? Auch für das hängt Jesus am Kreuz. Er möchte mein Leben gestalten. Er hat mich geschaffen. Meine Gleichgültigkeit ist ihm nicht gleich. Aber er verwirft mich auch nicht. Er lässt mich zwar meine Wege gehen, aber seine Liebe ist so gross, dass er die Auflehnung überwinden möchte, mich zurückrufen will. Er hängt an dem Kreuz mit ausgestreckten Armen, um zu sagen, komm doch wieder, da in den Schatten vom Kreuz. Da, wo eigentlich das wirkliche Leben kann gelingen. Denn wenn wir so wie die Schäfli allein meinen können zu leben, hat das Folgen. Menschen verirren sich. Sie sind gefährdet. Sie kommen gar nicht an das Ziel, das sie gemeint haben. Sie ermüden unterwegs. Sie enden in der Einsamkeit von dieser Welt. Wenn man ganz ehrlich ist und Gott ausschaltet und abschaltet, ist man ganz allein. Kalt in dem Weltall. Und das alles hinterlässt auch Wunden. Denn Menschen ohne Gott, die merken, dass Beziehung fehlt. Und wir sind geschaffen für Beziehungen. Sie werden egoistisch, denn sie selber sind der Mittelpunkt. Man hat das Gefühl von Heimatlosigkeit. Und das hinterlässt Wunden. Und heute am Karfreitag sagt Jesus, durch meine Wunde kann das geheilt werden. Jesus sagt ja sogar am Kreuz, das Schlimmste find, die ihn kreuzigen, nämlich Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das meine ich mit dieser überwindenden Liebe. Menschen, die ihre Wut und ihre Blindheit völlig sich gegen Gott gewendet, schliesst er sogar noch ein. Das heisst doch auch du und ich, wir sind alle mitgemeint. Was machen wir da damit? In unserem Abschnitt hat es mehrmals geheissen, es sei den Menschen ein Stück verborgen, was da passiert. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, mit Karfreitag kann ich nicht so viel anfangen. Ich habe gar noch nicht recht verstanden. Es ist wie noch verborgen. Es hat ja da, ich habe die Stelle abgedruckt, geheissen, wir haben uns über ihn entsetzt, so entstellt hat er ausgesehen. Wir haben ihn nicht wollen anschauen, gar kein Gefallen an ihm. Wir haben ihn verachtet, gemieden, das Gesicht verhüllt. Haben Jesus nicht können schätzen. Wir können gar nicht recht verstehen, was da am Kreuz passiert. Wir haben gemeint, er sei von Gott geschlagen, getroffen, gebückt. Ich glaube, in der heutigen Welt, wenn man über Karfreitag redet und über das Sterben, geht es den Menschen genau gleich. Dass sie auch oft nichts anfangen können. Und rein intellektuell kann man ja überlegen, was ist da Brutales, was da passiert und was soll das und der Mensch da. Das Geheimnis ist aber, dass in dem Ganzen drin nicht einfach nur ein Mensch ein vorbildlicher stirbt, sondern Gott selber seine Liebe uns zeigt, indem er Mensch geworden ist. Unschuldig das auf sich nimmt, was ich verdient habe. Gerechtigkeit herstellt. Eben durch die Wunde von ihm kann ich geheilt werden. Und das kann man nur vertrauensvoll erfassen, indem, ich sage es mal so, man fast wie in den Schatten von dem Kreuz treibt. Aus der Ferne, aus der Distanz. Bleiben immer Fragen. Ist das ein Stück des Geheimnis? Aber die Einladung ist, näher zu kommen. Sich mit dem Jesus zu verbinden. An ihn zu glauben heisst, ihm sich anzuvertrauen. Und vielleicht in dem Bild gesprochen, eben mal ein bisschen näher zu dem Kreuz zu kommen und zu erfahren und zu erleben, das, was da passiert ist, heilt mein Leben. Da wird etwas gut. Auch wenn man noch in dieser Zwischenzeit leben. Ich habe hier dazu eine Geschichte gelesen, die in der Zeit der Besiedlung vom amerikanischen Kontinent passiert ist. Ihr wisst, da sind ja viele Siedler mit so Planwegen unterwegs gewesen, durch die riesen Prärie nach Westen über. Und unterwegs haben sie verschiedene Gefahren gehabt. Und die sind meistens so in Gruppen gereist. Und so ein Track ist auch unterwegs gewesen, wo sie plötzlich am Horizont hin riesen Wolken gesehen haben. Zuerst haben sie gemeint, es sei ein Gewitter. Wo es aber ein bisschen näher ist, haben sie gemerkt, es ist ein Brand. Es brennt. Die ganze Steppe brennt. Und sie ist zumindest auf der Prärie raus, alles trocken, so Büsche und Sträucher und Gras, natürlich in Lebensgefahr. Und je näher, dass das Feuer kommt, man hat es dann langsam schon gesehen, und der Rauch, desto mehr haben sie Panik gehabt, was kann uns retten, was können wir machen? Und hat einer von diesen Siedlern die Idee gehabt, von daher kommt das Feuer, he? Wir zünden selber ein Feuer an. Die haben zuerst gedacht, ja, was? Aber wir zünden das Feuer an, weil der Wind blaset da durch, und er hat Feuer gemacht, und hat von daher hat alles angefangen zu brennen, in die Richtung. Und ist abbrennt. Und ihr könnt euch vorstellen, was die Siedler jetzt haben machen müssen. Sie müssen ihre Wagen und ihre Rosse und ihre Kinder und alles nehmen und sofort übergehen, über die Linien aus, wo sie abbrennt haben, in den Bereich, wo schon abbrennt war. Und dann ist das Feuer näher gekommen und näher gekommen. Und natürlich, was ist passiert? Es hat nichts mehr gehabt, da zum Brennen, und alles Feuer ist aussen rum. Und sie sind in dem Bereich hinein gerettet gewesen. Übrigens eine gute Idee, falls einmal so etwas passiert. Aber das Bild ist doch treffend. Ich habe extra die Linie hier beim Kreuz gemacht. He? Genau das ist das Kreuz von Jesus. Der hat schon die Schuld auf sich genommen. Der hat die Lasten getragen. Der hat die Konsequenzen schon. Das Feuer von Gott, sozusagen, wo alles, auch die Gerechtigkeit von Gott, die kann uns nicht mehr erreichen. Wenn wir den Schritt machen, über die Linie. Oder eben zum Kreuz kommen, im Schatten vom Kreuz leben. Um da geht's am Karfreitag. Die ersten Christen haben das gut verstanden. Der Petrus schreibt zum Beispiel in seinem Brief, am ersten Petrusbrief, ganz interessant folgenden Text. Auch Jesus Christus hat ja für euch gelitten. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du in dem Geschehen von Karfreitag, das, was dein Sohn Jesus Christus durchgemacht und erlitten hat, dich offenbart hast als ein Gott von der Liebe. Es ist ein Geheimnis, wo wir dürfen erkennen mit deiner Hilfe, Vertrauen fassen, einen Schritt tun zu dir hin, dass du das auf dich nimmst, was ich verdient hätte. Danke, dass du uns die Augen öffnen willst und dass wir auch einen Schritt zu dir hin dürfen machen, auch am heutigen Morgen. Danke, dass du uns begegnen willst und lebst, auch heute, und unsere Lasten abnimmst. Du weißt, was uns bedrückt. Du kennst es, ob es Schmerzen und Krankheit ist, ob es Sorgen und Ängste sind. Du weißt auch um unsere Schuld, und auch die hast du auf dich genommen und dafür gezahlt. Du siehst unsere Gleichgültigkeit und du liebst uns trotzdem. Danke, dass du uns möchtest heute Morgen ganz neu die grosse Liebe vor Augen malen, dass wir wieder Petrus können sagen, und jetzt dürfen wir für das leben, was vor Gott richtig ist. Wir wollen unter der Obhut von dir als guter Hirte und Beschützer auch in die kommende Zeit gehen. Danke für Karfreitag. Amen.